podcast.
Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend, gute Nacht, liebe Zuhörende zur dritten Ausgabe von Lucke und Hengstmann, dem Politik-Podcast mit Augenzwinkern. Gott, ist das unnatürlich. Ich begrüße, meine sehr verehrten Damen und Herren, meinen langfolgigen Podcast-Partner in 100% aller Folgen bis jetzt dabei, den Berliner Kabarettisten mit schwäbischem Migrationshintergrund, Tilman Lucke. Hallo Tilman.
Hallo und ich begrüße den Magdeburger Kabarettisten Sebastian Hengstmann.
Hallo Tilman. Ja, Mensch, dritter Podcast. Wer hätte gedacht, dass wir es so weit schaffen?
Genau, und die allererste wichtigste Frage ist, was hast du heute für eine Einfälletasse?
Ich habe heute die Einfälletasse vom Festival 2014.
Ah ja, ich habe ein Jahr später, 2015. 15. Also das bleibt jetzt unsere Tradition und immer
wieder schön. Ich hoffe, ich denke jedes Mal dran, weil ich habe noch eine Tasse, so eine ganz dicke, bauchige Tasse. Da ist Obelix vorne drauf abgebildet und da steht drunter, ich bin nicht dick.
Aber das ist keine Einfälletasse, deswegen hat sie bei unserem Podcast nichts verloren.
Ja, liebe Zuhörenden, ihr werdet es nicht glauben, wir haben Feedback bekommen. Und zwar über WhatsApp hat mich das Feedback erreicht. Einmal persönlich, ganz kleinen Moment. Der liebe Stefan schrieb, ein Fortspiel, dein Fortwortwitz und dann drei Lachsmilies dahinter. Tilman scheint sich selber nicht mehr dran zu erinnern, aber
Was war das?
Irgendwas mit Fort und Fort. Drei Lachsmilies, okay. Ich musste wirklich sehr laut lachen, der Podcast gefällt mir sehr gut. Vielen Dank, Stefan, uns auch.
Sonst würden wir danke nicht auch, ja, danke, dass du uns nochmal an die besten Gags auch erinnerst.
Ja, die wir offensichtlich schon lange vergessen haben. Und dann muss ich jetzt nochmal ganz kurz gucken, nee, das war ein Feedback zu H2SO. Hast du irgendwas gelesen, gehört, hat dir jemand was gesagt?
Nö, also
In die Stirn gemeißelt?
Also ich fand's gut und das reicht mir erstmal.
Gut, alles klar, also nichts gehört. Schön, dann kommen wir zum wichtigsten Thema der Woche und das ist natürlich nicht, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist nicht und ich betone nicht die Fußballweltmeisterschaft in Katar. Weil
nee, auf gar keinen Fall.
Das boykottieren wir.
Genau.
So wie wir die Fußball-WM in Russland boykottieren. Jetzt mal ganz ehrlich, jetzt muss mal so, ich weiß, wir wollen nicht drüber reden, aber ist wirklich so ein Riesenunterschied zwischen einer Fußball-WM in Katar und einer Fußball-WM in Russland?
Naja, zum damaligen Zeitpunkt hätte man schon gesagt, Katar ist schlimmer als Russland, aber heute wissen wir, also Katar hat zumindest jetzt noch meines Wissens in den letzten 5 Jahrzehnten seines Bestehens niemanden den Krieg erklärt. Also, oder beziehungsweise erklärt hat Putin ihn ja auch nicht.
Stimmt,
also wir haben ihn zumindest nicht verstanden, aber das heißt, aus heutiger Sicht wäre es wichtiger gewesen, damals zu boykottieren, was wir ja auch nicht gemacht haben.
Genau, aber in Russland haben wir ja zumindest 1980 schon mal, also in der Sowjetunion muss man ja sagen, 1980 die Olympischen Spiele boykottiert.
Ja, immerhin, also sowas geht, aber bei Fußball-WMs war das meines Wissens noch nie der Fall. Es gab ja auch Argentinien 1978.
Da war noch Militärdiktatur, ne?
Mhm.
Genau.
Und das ist einfach, ja, also die Frage ist halt, wenn man da was macht, hat man ja jetzt bei dieser seltsamen Armbinde gesehen, ja, die hat man ja dann doch nicht getragen, weil man sich ja vor irgendwas fürchtet. Also die FIFA kann ja nach Gutdünken dann einfach Punktabzug geben oder jemanden ganz rausschmeißen, dann freuen sich die
Also Japaner, ist die FIFA quasi auch Diktator?
Freuen sich ja sowieso. Ja, das sowieso und tatsächlich, das heißt ja keine politischen Kundgebungen und wenn man jetzt sagt Vielfalt und Toleranz oder was auch immer.
Ist das Frieden, politisch?
Genau, das ist politisch und hat einfach nichts, das ist weniger politisch, als wenn man sagt, haltet die Fresse und kritisiert hier bitte gar nichts. Das ist dann nicht politisch.
Naja, Moment. Also das ist ja, politisch bedeutet ja für mich immer, also eine politische Aussage ist ja immer eine, zu der man auch eine berechtigte Gegenhaltung haben kann. Das ist ja für mich eine politische Aussage.
Genau.
Also zum Beispiel Menschen müssen atmen, ist ja keine politische Aussage, weil selbst wenn jemand behaupten würde, Menschen müssen nicht atmen, ist die ja quasi, gut, wahrscheinlich gibt es irgendwo in den Tiefen des Darknets auch einen Beweis dafür, dass Menschen eigentlich gar nicht atmen müssen und dass nur die Bill Gates Schweinelobby uns zwingt zu atmen, damit wir irgendwann die teure Luft von Nestle kaufen müssen oder so. Das kann ja sein.
Ja, also, und aber selbst beim Atmen gab es ja vor 2 Jahren diese Bewegung Black Lives Matter, die ja den Slogan hatte, I can't breath, was zu tun hatte mit dem George Floyd.
Ah, der ermordet und du wurde meinst, das hat Bill Gates damals...
Ja, könnte man dann noch weiterspielen, aber tatsächlich atmen als eben scheinbar unpolitische Tätigkeit wurde diesem Menschen verweigert, weshalb er gestorben ist. Und dann kann man natürlich was draus.
So,
also so rum geht es dann doch.
Aber ist ja letztendlich alles ein politisches Statement. Also ich persönlich finde ja, dass die Mannschaftsaufstellung der deutschen Nationalmannschaft an sich schon ein politisches Statement ist. Mhm. Weil, also ich glaube, Hansi Flick will ja gar nicht gewinnen. Ich meine, ja, Moment, ich weiß nicht, ob du das Spiel gestern gesehen hast. Ich natürlich selbstverständlich nicht.
Ich auch nicht.
Genau. Aber es ist wohl so, dass Ilkay Gündoğan das 1-0 geschossen hat gegen Japan. Und das Erste, was Hansi Flick macht, er nimmt Ilkay Gündoğan vom Platz.
Ja, weil er jetzt mal dran war. Genau, also jeder darf ein Tor schießen und er hat jetzt den Joker quasi.
Ja, aber dann hatte Deutschland das Spiel verloren. Also wir haben das ja. bis zur 80. Minute dominiert und dann nimmt der Ilkay Gündoğan vom Platz oder bis zur 40.
Waren das auch zwei verschiedene Japaner wenigstens? Haben die sich wenigstens an Flicks Regel gehalten? Das sind also zwei Tore.
Das weiß ich nicht, die sehen da alle gleich aus.
Hallo.
Ja, genau. Satire-Podcast. Keine Ahnung, ich habe das Spiel wirklich nicht gesehen. Nee,
vielleicht haben sie ja sogar nicht gegen Japan, sondern gegen China oder Südkorea gespielt.
Genau, das weiß man ja nicht, weil die sehen ja alle gleich aus. So. Satire, eh jetzt hier wieder böse, das war ein Scherz. Wir haben die Leute kritisiert mit dieser Aussage, die so denken. Ist das, jetzt mal ganz kurzer Exkurs. Wie oft musst du dich erklären?
Also müssen gar nicht, aber wie oft werde ich darum gebeten, mich zu erklären? Manchmal, ja.
Ich meine, es also, geht. Wir haben ja den großen Vorteil, dadurch, dass wir nicht so erfolgreich sind beide, haben wir natürlich hauptsächlich Publikum bei uns drin sitzen, das wirklich zu uns will. Also zumindest, naja, wenn wir unsere Personality-Programme spielen.
Oder auch immer so nicht unbedingt zum ganzen Programm, sondern zu einzelnen Themen. Und dann, wenn man dann irgendwie nachher noch mit Leuten ins Gespräch kommt, kommt schon manchmal die Frage, na Mensch, also zum Beispiel vor Jahren hatte ich was über Joachim Gauck drin und habe da eine längere Passage, um zu erklären, warum. Genau, also, und dann fragen wirklich Leute, was haben Sie denn gegen unseren Bundespräsidenten? Also ich habe da ja 10 Minuten lang, also ich mache es ja nicht nochmal für die, also quasi ich wiederhole doch nicht die Nummer nochmal im Gespräch. Also das heißt, die wollten dann auch, dass ihr Präsident nicht kritisiert wird und dann wollten sie tatsächlich, ja, was haben sie denn gegen den?
Ging es da um Joachim Gauck an sich oder nur um das Amt des Bundespräsidenten?
Nee, also es ging tatsächlich um, ja, also, nee, das Amt überhaupt nicht, sondern wirklich nur um ihn als, naja, als Christen und als sehr reaktionären. Ich meine, was er heute über, mischt sich ja manchmal ein, über die Ukraine sagt, das ist ja sehr vernünftig, aber damals hat er eben, aus meiner Sicht war er einer der reaktionärsten Bundespräsidenten überhaupt. Und dann hieß es, oh, der ist parteilos, das heißt, der ist neutral. Ja genau, das Gegenteil war der Fall.
Ja, also ich glaube tatsächlich...
Der war weniger neutral als alle vor und alle nach ihm.
Naja, alle nach ihm war ja nur einer bis jetzt. Aber ja, wir haben das ja auch in unserem aktuellen Programm, da reden wir tatsächlich über die Sinn und Unsinn von Bundespräsidenten. Also kurz, wir sagen im Prinzip, als Bundespräsident ist es eigentlich geradezu verpönt, sich politisch zu äußern. Mhm. Und damit sind wir wieder beim Thema am Anfang, was ist eine politische Äußerung? Also ist dieses Tragen dieser One-Love-Binde, nur um die sich wirklich nicht für Handball interessieren, nochmal kurz aufzuklären, Manuel Neuer wollte mit einer Binde, also mit einer Kapitänsbinde, jeder Kapitän hat eine Binde um den Arm. Da steht, auf der deutschen steht Spielführer in Fraktalschrift, nein, da steht so und das
Fraktur,
wäre jetzt...
Fraktur, nicht Fraktalschrift.
Was? Fraktur. Fraktal- ja, ist ja auch egal.
Ja, doch,
und, das ist eigentlich nicht. Und da ist es aber auf jeden Fall so, dass Manuel Neuer im Prinzip eine Regenbogenbinde. Also nicht ganz, One Love heißt, liebt wen ihr wollt, solange, also total offen und so, also im Prinzip auch pro Homosexualität und Trans und was alles gibt. Und das wollten die Kataris natürlich nicht, weil das ihrem Land entgegenspricht. Und die FIFA hat gesagt, das ist eine politische Botschaft. Und politische Botschaften sind während der Fußball-WM verboten, um zum Bundespräsidenten zurückzukommen. Warum hat Horst Köhler, warum hat der hingeschmissen?
Weil er kritisiert wurde.
Weil er die Aussage tätigte, wir müssen unsere Ressourcen am Hindukusch auch mit Waffengewalt verteidigen.
Er hat sich halt auf der Landkarte irgendwie nur um ein paar Kilometer geirrt, aber tatsächlich... geht es ja im aktuellen Krieg ja auch um Ressourcen. Also
naja,
heute würde der nicht mehr kritisiert werden für so eine Aussage.
Naja, aber das Problem ist halt, dass er ja dann beleidigt war, weil sie ihn kritisiert haben. Ne?
Mhm.
Deswegen ist er ja quasi zurückgetreten.
Ja, also man weiß nicht, das war ja schon sehr überraschend und ja, also er wäre ja nicht zurückgetreten, wenn er noch Bock gehabt hätte. Allerdings wurde er ja erst ein Jahr vorher wiedergewählt und das finde ich schon ziemlich dreist, dass er sich das nicht vorher überlegt hatte.
Naja gut, aber man kann ja so einen Bundespräsidenten, also schön bitte mal. Und letztendlich Christian Wulff ist auch wegen einer politischen Äußerung, also zumindest im weitesten Sinne. Der Islam gehört zu Deutschland, bums hat sich die Bildzeitung auf ihn gestürzt. Ja, angeblich ist er wegen der Bobbycar-Affäre. Ja, aber das war eindeutig die Aussage, der Islam gehört zu Deutschland. Und das hat Kai Diekmann ja damals noch Chefhetzer der Bild-Zeitung, Bild. Ich will versuchen zu vermeiden, die Bild als Zeitung zu bezeichnen. Es ist keine Zeitung. Mhm. Es ist ein
Fischeinwickelblatt.
Wie Pispers mal sagte, wo er toten Fisch beleidigt, wenn man ihn drin einwickelt. So. Egal, also ich bin der Meinung, Bundespräsidenten dürfen sich eigentlich nicht politisch äußern in Deutschland. Was Steinmeier ja auch wirklich tunlichst vermeidet.
Naja, ich bin da schon der gegenteiligen Meinung, weil wozu braucht man ihn sonst? Also diese Weihnachtsansprache, also die kann man auch aufzeichnen für alle künftigen Jahrzehnte und dann immer so, oh, es ist Krise, weil es ist ja immer Krise. Ist also immer Krise. Da hätte man sogar immer recht. Und also das oder bei Kohl war das ja schon mal so eine verwechselte Neujahrsansprache und ich traue Steinmeier das Gleiche zu.
Also, wie lange hat es gedauert, bis sie es gemerkt haben?
Das weiß ich nicht, aber sie wurde bis zum Ende ausgestrahlt, aber am folgenden Tag nochmal die echte nachgesendet.
Ich glaube, es hat keiner gemerkt, oder?
Ach so.
Hätten sie keinen Bohai drum gemacht? Ich weiß nicht, ich habe 19...
Ne, das, klar, das wäre natürlich mal ein Experiment gewesen, wenn es einer merkt, der mit der Videokassette und das sagt, das bleibt jetzt einfach mal, also das erfährt einfach gar niemand. Genau. Und der Kanzler selber hat es bestimmt ja auch, ich meine, wieso sollte er sich das angucken, ein paar Stunden nachdem er es eingesprochen hat?
Guckst du dir deine eigenen TV-Sendungen an? Also außer aus selbstkritischen Gründen?
Nö, also...
Also ich kann das nicht gucken. Wir haben ja mal zusammen eine Fernsehsendung gehabt, eine sehr langlebige, auf einem sehr großen Kanal, nämlich 8 Folgen, Spitzkasten-TV. Ich konnte das nicht gucken. Also ich habe mir das nicht angeguckt. Ich konnte das nicht ertragen.
Ja, da bist du dir ja einig mit ungefähr 100% der Deutschen.
Die konnten das auch nicht sehen.
Ja.
Genau. Aber um jetzt nochmal zum Thema zurückzukommen. Politische Äußerung auf dem Fußballplatz. Ich finde nicht, dass das eine politische Äußerung ist.
Ja, nee, es ist halt in dem Moment, also man würde so eine Binde ja nicht bei der EM in Deutschland in 2 Jahren, würde man die ja nicht tragen, es sei denn, irgendwie die AfD übernimmt bis dahin die Macht oder so, aber man trägt sie ja in einem Land oder auch letztes Jahr in Ungarn gab es ja Spiele, wo es Gründe gab, dass man sie genau dort trägt, also es hatte mit dem Ort zu tun und deswegen würde ich auch sagen, würde ich schon sagen, es ist politisch, aber es ist auch so total unsouverän von Seiten der FIFA und von Seiten der Gastgeber zu sagen, das ist jetzt, das beleidigt uns jetzt, denn beleidigt wird ja nun überhaupt niemand durch die Forderung nach Liebe.
Ja, also aber
das ist eigentlich getroffene Hunde bellen, also eigentlich kann man sich nur beleidigt fühlen, wenn man eben diese Werte nicht teilt.
Genau.
Und wenn man denkt, meine nicht geteilten Werte sind doch, oder sozusagen, ich setze doch hier die Werte für die Welt fest. Und genau. Der Islam ist ja eben, hat ja diesen Anspruch, quasi auf der ganzen Welt zu gelten, da wo man überall ist.
Genau. Ja, das Christentum ja aber auch.
Genau.
Ich meine, welches Jahr haben wir?
1443.
Nee, aber Islam. Also auf der Welt gilt das Jahr 2022.
Genau.
Also nach der Geburt.
Genau, aber wir sind immerhin dem Islam 600 Jahre voraus.
Ja, das merkt man aber auch. Huch, Islamkritik, Satire. Wir sind ganz tolerant Religionen gegenüber. Bist du eigentlich noch eingeschriebenes Mitglied irgendeiner Konfession?
Nee.
Du warst aber mal evangelisch, ne?
Ganz früher, ja.
Ja,
aber gut. Das hat auch damals in Baden-Württemberg, beziehungsweise die Gemeinden legen das ja fest. Und in unserer Gemeinde hat es 100 D-Mark gekostet, auszutreten. Das ist schon am obersten Rand gewesen.
Also die wollten euch zwangsmäßig behalten.
Ja, reingehen kostet, glaube ich, 0 Euro.
Wie ist das eigentlich? Wann bist du ausgetreten? Gleich mit 14 oder?
Mit 17, ja.
Achso, hättest du ja warten können, bis du nach Berlin ziehst, hier ist bestimmt billiger.
Zumindest bis vor ein paar Jahren war es in Berlin als einzigem Bundesland kostenlos und dann regierte die CDU mit.
Ah ja.
Und dann hieß es, ach nee, das ist jetzt das wichtigste politische Thema, Kirchenaustritt muss jetzt was kosten. Und das ist jetzt tatsächlich in keinem Bundesland mehr kostenlos.
Ah, okay. Siehst du, ich könnte mich ja mal erkundigen, was das in Sachsen-Anhalt kostet, aber da ich ja nicht mal getauft bin.
Ja, wie gesagt, hängt von der Gemeinde ab. Die machen ihre Gebührenordnung selber.
Könntest du dann, Könntest du dann theoretisch, wenn du jetzt religiös bist und austreten willst, so eine Art Gemeindetourismus machen? Das heißt, ich trete erstmal in eine andere Gemeinde oder musst du Mitglied der Gemeinde sein in dem Ort, wo du wohnst?
Das weiß ich nicht. Also die haben natürlich dort ihr, damals war das noch so ein richtiges Buch, was dann aufgeschlagen wurde und wurde ich so rausgestrichen. Das wird ja nicht in einem Buch von einer anderen Gemeinde drinstehen. Also das, ich glaube schon, das ist gebunden an die, also man muss ja, man kann es ja nicht sagen, wenn mir die Gemeinde nicht gefällt, dann fake ich jetzt pro forma meinen Wohnsitz, damit ich da, oder wenn ich, was weiß ich, die...
Liebe
die,
Zuhörende.
Wenn die, ja.
Jetzt bloß mal so als Tipp. Sucht euch die Gemeinde, wo der Kirchenaustritt am günstigsten ist. Und dann zieht da kurz hin. Das geht. Vielleicht sollte man, vielleicht das wäre doch was für Kirchengemeinden, die könnten doch damit werben, dass die irgendwo ein Haus haben, wo man für einen Tag hinziehen kann, dann Mitglied dieser Kirchengemeinde wird, nur um aus der Kirche auszutreten.
Ja.
Und das wäre dann sehr günstig.
Genau, und das wäre ja, also wäre natürlich so ein einmaliges Vergnügen für solche Kirchen, aber
die hätten dann
für einen ganz kurzen Moment viele Mitglieder oder immer wieder neue.
Naja, aber das dadurch, dass sich das ja wahrscheinlich über eine ganze Zeit zieht, und die müssten dann auch zwei Kirchengemeinden haben, also evangelisch und katholisch. Und wenn es richtig losgeht, noch neuapostolisch, dass das jetzt da alles
gibt. Tritt da überhaupt jemand aus oder bleiben die alle so... sind die so gehirngewaschen, dass sie da immer drin bleiben? Das weiß ich nicht.
Ach, aus der Neuapostolischen? Keine Ahnung. Ich weiß halt nur, dass es in den meisten kleineren Orten gibt es halt eine evangelische Gemeinde, also hier, zumindest hier im Osten, ich weiß ja nicht, wie es in der richtigen Zivilisation im Westen aussieht, aber wir haben im Prinzip überall mindestens katholisch-evangelisch und ganz oft halt auch noch neuapostolisch. Mhm. Also ja, das scheint mir die dritthäufigste Konfession zumindest hier im Osten zu sein.
Ja, wo die ganzen Kirchen von denen herkommen, also wer die dahingestellt hat. Also die haben ja auch in vielen Gemeinden eigene Gebäude.
Also ja, das ist mir deswegen aufgefallen. Ich wusste gar nicht, dass Egel eine neuapostolische Gemeinde hatte offensichtlich, weil die Kirche wurde jetzt zum Verkauf angeboten.
Ah ja.
Für 150.000.
Könnt ihr dann Spielstätte machen? Das wäre doch eine schöne...
Ja, habe ich echt überlegt. Habe ich wirklich überlegt, weil das ist in dem Sinne kein Sakralbau, sondern irgendwie so Fertigteilkram. Weiß ich nicht. Die Kirche sieht halt sehr modern aus. Die ist auch definitiv nicht älter als 30 Jahre. Aber 150.000 Euro, auch wenn das ein Scherz ist an sich, wenn man es vergleicht, aber die müsste man ja nebenbei mal einfach so haben. Und hier in Egeln für 150.000 Euro sich einfach eine Spielstätte zu kaufen, wäre mir dann doch ein bisschen zu happig gewesen. Weil so oft kannst du hier ja nicht spielen. Wir haben 3.500 Einwohner. Mhm.
Ja, also ihr habt ja eine und ihr könnt ja auch nicht auf, also ihr habt ja, eure Bühne ist ja deswegen ausgelastet, weil ihr ja mehrere Leute seid und jeder weg, Vater und Söhne und so weiter. Also mehr Abwechslung geht ja auch gar nicht.
So, ja. Nee, aber das läuft,
egal. Aber wir beide könnten da jeden Tag einen Podcast aufzeichnen, live vor 100 Zuschauern.
Das wäre natürlich 80.
Okay.
Wir haben 80 Zuschauer, ich nicht. Maximum. Hier im Moment sogar nur 70 oder besser gesagt 65, weil wir immer noch versuchen, die Hotspots der Enge des Saals immer noch Corona-bedingt ein bisschen zu lassen. Also, dass das nicht so voll wird.
Gut.
Ja. Es kommen sowieso nicht mehr Leute. Also
so, aber nochmal zu unserem Hauptthema.
Ja, genau.
Wir hatten noch gar kein Thema definiert, oder?
Nee, genau. Also, wir wollten ja eigentlich nicht über die Fußball-WM reden, wobei mir jetzt aber eins noch einfällt zum Thema Fußball-WM, dass... glaubst du, dass diese politische Dimension irgendwas bewegt? Also in Russland hat es ja definitiv nichts bewegt, aber da war es ja auch nicht so hart. Aber dass jetzt dieses, oder bewegt das im Fußball irgendwas?
Naja, im Fußball möglicherweise schon, aber das Problem, also der DFB ist ja innerhalb der FIFA auch inzwischen so ein Harlekin geworden, der alles sagen darf und auf den keiner hört, weil dieser Fußballpräsident in Deutschland, der mit der Brille immer oben drauf,
keine Ahnung,
der ist ja immer ganz kritisch und aber der sitzt weder im Exekutivkomitee noch irgendwo, also der interessiert keinen bei der FIFA.
Also der ist eigentlich für einen Fußballfunktionär sogar recht fortschrittlich, also sofern das geht, aber ja, es hört keiner auf ihn.
Genau, und weil dieser Weltfußball eben so verkrustet ist, dass da eben die, auch eben mit dem Argument, wir müssen ja divers sein, das bedeutet, wir müssen ganz viele Funktionäre aus Entwicklungsländern haben. Ja, und wer ist da Fußballfunktionär? Das ist oft der Bruder des Präsidenten oder des Königs oder was auch immer. Und solche Leute haben dann im Exekutivkomitee eine relative oder sogar absolute Mehrheit. Da ist der Wunsch nach Diversität eben sogar kontraproduktiv. Also die UEFA hat viel mehr Chancen, sich zu verbessern, ist jetzt auch noch nicht richtig absehbar, aber da hat man eben eine eher einheitliche Mentalität, ja auch nicht, aber die Chance auf eine bessere Mentalität bei den Funktionären.
Das heißt im Prinzip, aber was ich halt so total krass finde, ist, dass so ein, ja, machen wir uns nichts vor, es ist ein Sportverband. Und eigentlich sind das ja sogar alles EVs, also die FIFA ist in der Schweiz ein eingetragener gemeinnütziger Verein.
Ja.
Wieso spielt das politisch so eine große Rolle? Das ist eigentlich unglaublich. Das sind, letztendlich ist es ein Schachclub.
Ja, und aber also es gab ja vor 100 Jahren, oder vor, sagen wir mal, 130, 140 Jahren ist Sport ja international, vor allem durch die Olympischen Spiele, hochgekommen. Und irgendwie hat es der Fußball sehr schnell geschafft, eben vor allem aus England heraus, ja, das Beliebteste zu sein. Der beliebteste Sport, den spielt doch weltweit jeder und so. Da haben es ja andere Sportarten nie richtig angeschafft.
Also gar keine, oder?
Nee, gar nicht. Und vielleicht gibt es in einzelnen Ländern nochmal so andere Lieblingssportarten, was weiß ich, in Polen spielt man mehr Handball oder was auch immer. Insgesamt ist der Fußball halt wirklich, hat es geschafft, weltweit interessant zu sein, sodass jeder da mitmachen will. Natürlich, und dann immer auch, wenn man sich nicht qualifiziert, ist das auch eine Blamage, zum Beispiel für Italien oder so.
Ja. Yeah.
Und das wäre jetzt, also wenn ich zum Beispiel mitkriegen würde, dass Deutschland sich nicht für die, was weiß ich, für die Cricket-Weltmeisterschaft qualifiziert, dann wäre das nicht so. Ach so, dann wäre das nicht ehrenrührig für mich.
Genau.
Aber ich würde es auch boykottieren aus anderen Gründen, aber ich würde es halt auch nicht gucken, ja.
Also das ist ein reines Popularitätsproblem, weil man über Fußball halt so wahnsinnig viel transportieren kann.
Ja, und weil, ja, weil die, also die Welt ist auf diesen Fußball eben angewiesen und das hat ja weltweit fast nie geklappt, nicht mal beim Schach. Beim Schach hat man es ja auch versucht, so einen Verband abzuspalten, aber das interessiert inzwischen auch keinen mehr. Also der machthabende Verband hat immer gute Chancen, auch bis in alle Ewigkeit weiter das Sagen zu haben.
Genau. Naja, Moment, also es war ja so, als bei dieser Super League, es sollte ja die Super League in Europa gegründet werden, die ähnlich nach dem Vorbild der amerikanischen, also die Vereinigten Staaten sind ja so ein Beispiel, da ist ja Fußball oder Soccer, wie es da heißt, sozusagen auf Platz 5 der beliebtesten Sportarten. Du hast ja vorher Football, Basketball, Baseball und Eishockey, das sind die vier beliebtesten Sportarten und auf Platz 5 erst Fußball. Böse Zungen behaupten, weil die Regeln einfach zu kompliziert sind für den amerikanischen Verstand. Den muss ich allerdings immer mal entgegenhalten. Wer das behauptet, erklärt mir mal bitte die Regeln vom Baseball. Also bloß mal so.
Das, ja, also würde ich auch sagen.
Und auch Football, und auch hinter American Football steige ich nicht hinter.
Nee.
Da mit den Yardlinien und wer darf dann und wann wird geschossen und wann wird geworfen und wann darf man in die Hand nehmen. Egal. Um zum Thema zurückzukommen. Wo war ich jetzt?
Ja, dass in den USA eins der wenigen Länder ist, dass die halt andere Sportarten weiter setzen.
Es ging mir um die Macht des Fußballs und um die Popularität des Fußballs. Egal, mir wird es einfallen, worauf ich hinaus will. Zu DDR-Zeiten zum Beispiel war das total wichtig für die DDR, sportlich erfolgreich zu sein. Mhm. Also man nannte es Diplomaten in Trainingshosen, weil man durch den Sport wirklich, weil die DDR hatte ja bis 1974 und auch darüber hinaus halt unglaublich mit der internationalen Anerkennung zu kämpfen. Ja. Und da nutzte man halt die Sportler, deswegen waren halt so, gerade in der Leichtathletik oder auch im Radrennen oder so, waren die DDR-Sportler halt immer Weltklasse, weil da natürlich sehr viel investiert wurde in Trainingsleistungszentren, in gute Trainer, in Sportgeräte und Ich wüsste jetzt nicht, in was noch.
Nee, das war alles.
Ja, das gab's alles und ich glaube, das war auch der Hauptgrund, warum die DDR-Sportler so gut waren.
Genau, und das sind sie heute halt nicht mehr, weil es alles weggefallen ist.
Weil es diese Sportleistungszentren so nicht mehr gibt und der Staat das nicht mehr. Also ja, wie gesagt, wenn man nicht gerade Fußballer ist, davon kann man ja leben. Also wenn man Fußballer.
Ja, mein Traum wäre, dass Manuel Neuer auch mal gefragt wird, so wie wir jeden Abend, kann man davon leben?
So. Der könnte dann gefragt werden, kann man damit leben? Egal. Aber in allen anderen Sportarten kann man eben nicht davon leben. Also selbst bei Handball geht es noch so einigermaßen, was ja vermutlich die zweitbeliebteste Sportart in Deutschland ist. Das war kurzzeitig mal Formel 1. Aber jetzt scheint es wohl wieder Handball zu sein. Und der SC Magdeburg ist ja tatsächlich letztes Jahr am Handball Deutscher Meister geworden. Das heißt, man ist als Magdeburger ist man ja sehr am Handball auch dran, obwohl ich mich persönlich jetzt auch nicht megamäßig für Handball interessiere. Also ich kriege das schon mit, wenn Magdeburg jetzt, was weiß ich, Meister wird oder so, das kriege ich schon mit. Aber ich weiß halt auch, was die SCM-Spieler verdienen.
Ja.
Und das ist im, sagen wir mal, also die Top-Spieler im unteren fünfstelligen Bereich. Und da lacht sich so ein Fußballer natürlich tot drüber.
Ja, also das klar, also man muss es erstmal an die Spitze schaffen, um dann überhaupt zu verdienen, aber das ist ja in anderen Berufen eben auch so, auch eben bei uns, bei den künstlerischen Berufen, da gibt es ja auch eine ganz große Spanne vom Einkommen und genau. So sind halt die Regeln, wer sozusagen Erfolg entweder gemessen an bestimmten Messgrößen beim Sport hat oder halt Zuschauerzahlen, was auch immer, dann geht's. Und alle anderen wollen dahin und manche schaffen es nicht. Ja.
Also ist das so eine Art sich selbst erfüllende Prophezeiung? Denn dadurch, dass der Fußball so erfolgreich ist, wird er im Prinzip auch kohlemäßig am meisten bezuschusst, kriegt die meisten Fernsehgelder, weil die Leute das ja am meisten sehen wollen. Dadurch kann er sich noch attraktiver machen. Also es ist halt wie der FC Bayern München ist ja deswegen so erfolgreich, weil er die meiste Kohle hat. Und weil er die meiste Kohle hat, kann er halt weiterhin so erfolgreich sein. Also das ist ja wirklich, die setzen sich ab. Super League, darauf wollte ich hinaus. Dankeschön. Da hat das nämlich tatsächlich fast funktioniert. Da wollten die großen europäischen Spitzenclubs, weil es ja langweilig ist inzwischen in der Bundesliga. Mhm. In der Bundesliga ist ja nicht die Frage, wer wird deutscher Meister, sondern wer wird Zweiter. Es ist nur spannend, wer wird Zweiter. Ob es Dortmund, Schalke oder Leipzig oder so. Weil Meister ist klar.
Ja.
Also war jetzt, gerade kurze Zeit war Union Berlin jetzt immer auf Platz 1 jetzt, puff. Und jetzt haben die Bayern sich aber berappelt, zack, die Bayern sind wieder auf Platz 1 und die werden auch wieder deutscher Meister. Und da wollten sich die Großen, wie Manchester United, Paris Saint-Germain, Brösel auf der Scheibe.
Gehört mit zur Aussprache.
So. Und die wollten sich abspalten und wollten eine eigene Liga gründen, in die man nicht auf- und absteigen kann, sondern wo die europäischen Spitzenclubs quasi unter sich sind und wollten aus diesem ganzen UEFA, FIFA, DFB, also UEFA hauptsächlich, wollten die austreten und damit wäre Bayern München quasi aus der Bundesliga raus gewesen. Damit die nur noch untereinander spielen. Und interessante, so läuft das ja in Amerika. Also
damit eben auch raus aus der Champions League und so weiter, genau. weil das hängt ja alles von den nationalen Ligen ab. Ach so, ja, und das hätte, also da bin ich mir auch sicher, das hätte nicht funktioniert, denn man kann ja die Bundesliga nicht quasi in Deutschland ist ja Bundesliga trotz allem noch das Wichtigste.
Genau.
Champions League ist ja eben viel zu selten.
Genau.
Das setzt ja immer nur noch eins drauf auf die Bundesliga, aber das wäre sicher, wahrscheinlich haben sie sich da auch gedacht, wer nimmt die Idee jetzt wieder zurück, weil. Irgendwie haben sie sich da verrannt.
Naja, das weiß ich nicht. Also die Idee ist schon nicht ganz uninteressant, dass man eben sagt, wenn Paris Saint-Germain gegen Traktor Klein-Lützendorf spielt, ist das natürlich eher nicht so interessantes Spiel. Aber sie hätten natürlich dann noch wesentlich weniger Spiele. Wie die das genau hätten machen wollen, weiß ich nicht. Aber Bayern München war dann tatsächlich, also die waren mit im Gespräch, als dass die logischerweise als beste deutsche Fußballmannschaft mit in diese Super League gehen. Und das war dann wirklich, also da kam politischer Einfluss innerhalb des Fußballs quasi zustande, weil Bayern dann gesagt hat, weil natürlich gerade die Bayern-Fans eher nicht so begeistert waren und die Deutschen anderen sowieso nicht. Dortmund war wohl auch mit im Gespräch und die Deutschen haben aber wohl mit als erstes gesagt, nein, wir machen da nicht mit. Mhm. Und die Engländer wollten das wohl hauptsächlich. Also gerade Menu und so Tottenham und die wollten halt unbedingt diese Super League, damit die eben nicht mehr gegen Birmingham United spielen müssen.
Aber ist natürlich die Frage, warum kam diese Idee so überhaupt an die Öffentlichkeit, wenn man sich nicht mal die Unterstützung der einzelnen Ligen oder Vereine, das war ja auch so ein bisschen, das hätte auch so ein bisschen Karl Lauterbach sein können, der sagt was und dann kommt Markus Lanz und sagt, so jetzt machen wir mal das Dementi, so ähnlich war das ja hier bei dieser Super League.
Ein ja, Tag das weiß ich nicht, ich glaube, die haben sich wirklich untereinander schon abgesprochen und wollten das auch probieren und als es dann aber es muss ja irgendwann an die Öffentlichkeit kommen. Und als es dann rauskam, sind halt die Fans so Sturm gelaufen. Das heißt, Fußballer verdienen nur deswegen so viel Geld, weil die so viele Fans haben. Und wenn alle ins Stadion rennen und diese scheiß Sky-Abos oder Magenta-TV-Abos oder was weiß ich bezahlen, um so viel Fußball zu gucken, dann verdienen die auch weiterhin so viel Geld. Es würde ja kein Mensch für ein Handballspiel oder für ein Cricketspiel oder für ein, wie heißt das hier mit dem Vision Curling, für ein Curling-Spiel so viel Geld ausgeben.
Das ist gut, aber da hat man ja nebenberuflich immer noch die Chance, als Fensterputzer groß aufzusteigen.
Genau. Und das ist halt bei allen anderen, genau. Das ist sie. Du musst als Curling-Spieler eben nebenher als Fensterputzer arbeiten. Du musst beim Frauenfußball, also jetzt geht's wohl bei den Großen mal übrigens, auch wieder Bayern München, bloß mal so, ist jetzt auch selbst in den Frauen. Heißt das dann eigentlich Mannschaft?
Noch.
Ist eigentlich diskriminierend.
Ist eigentlich verboten, ja. Ist vollkommen.
Also, aber Frauschaft klingt ja auch doof.
Ja, das wäre auch verboten, weil also bei all diesen, und da mache ich mich jetzt vielleicht unbeliebt, bei all diesen Wortumnennungen, da geht es ja weder um Männer noch um Frauen, sondern es geht um alle anderen. Um die ganz vielen tausend Millionen anderen, die sozusagen weder Mann noch Frau sind. Und deswegen wird man es nie in Frauschaft umbenennen, sondern irgendwas Neues finden, was dann quasi verkündet wird. So, jetzt müssen sie alle so nennen.
Ach so, du meinst, dass das im Allgemeinen gilt? Ich dachte nur, dass man sagt, die Herren-Nationalmannschaft heißt weiter also Mannschaft. Nee,
offiziell ist es ja die Mannschaft.
Aber Frauschaft? Aber man kann einfach Team sagen.
Was wahrscheinlich auch gemacht wird.
Wahrscheinlich. Aber um zum Thema zurückzukommen. Selbst die Frauen, ich erinnere mich, als die Frauen das letzte Mal Weltmeister wurden, das war 2011 oder so, spielte noch eine Spielerin mit, das Kerstin Garafrekis, die spielte erst beim FFC Heike Reine.
2007 wurden die Deutschen zum letzten Mal 2007, Weltmeister.
Okay. Beim FFC Heike Reine und wechselte dann zum FFC Frankfurt, der zu diesem Zeitpunkt der dominierende deutsche Fußballclub war. Und die musste, um von Reine, das ist irgendwo im Münsterland oder in Westfalen, um von Rheine nach Frankfurt zu wechseln, also was heute ganz normal ist, wenn jemand, was weiß ich, von Dortmund nach Bayern wechselt und dann wieder zurück nach Dortmund, dann ist das halt so. Die musste ihren Job bei der Stadtverwaltung Rheine, wo die arbeitete, noch nebenbei eine 40-Stunden-Stelle hatte, musste die kündigen. Also soweit ich weiß, hat die da dann nie wirklich gearbeitet, die war da halt angestellt. So, und die Stadt hat die dann freigestellt für Frauenfußball, aber was ich schon beeindruckend finde. Und musste dann einen Job bei der Stadtverwaltung Frankfurt am Main antreten, damit die dann beim ersten FFC Frankfurt, und bei den Handballern ist es auch nicht so, die können zumindest während die Handball spielen noch davon leben. Aber ich weiß zum Beispiel, dass Stefan Kretschmer, ich glaube, wer sich nicht für Handball interessiert, dürfte der Name auch was sagen, war ja auch beim SCM. Und der wurde ja dann am Ende seiner aktiven Karriere Sportdirektor vom SCM, weil die den halt in Magdeburg halten wollten. Und der sagte dann mal irgendwann in einem Interview, diesen Job musste er kündigen, weil er als Sportdirektor nur noch ein Drittel von dem verdiente, was er vorher als Spieler verdient hat. Also, und ein Sportdirektor kriegt im Handball, naja, sagen wir mal, es ist ein mittlerer Managementposten in einer mittelständischen Firma. So, das war ein Drittel von dem, was er vorher... Also kann man sich ja ungefähr ausrechnen, wie da so die Gehälterverhältnisse sind. Und das ist Handball. Und ab dann wird's richtig schwer.
Ja. Ich denke auch, also der Fußball wird doch bis in alle Ewigkeit diesen Stellenwert weiter haben.
Ja, aber was die Frage ist halt, was mit den anderen Sportarten ist, weil die anderen Sportarten sind ja dann meistens bei der Bundeswehr oder bei der Bundespolizei angestellt.
Ja.
Also Leichtathleten ja, zum Beispiel.
Ja, das klar, also der Breitensport, den machen ja Millionen Menschen in Deutschland, wir beide nicht.
Ich wollte gerade sagen, was ist deine Lieblingssportart, Tillmann?
spazieren gehen.
So. Ja, das ist zumindest gesund.
Ja.
Für die Rückenmuskulatur.
Genau, aber jetzt bin ich jetzt nicht in der Bundesliga der Spaziergänger oder so. Das so weit will ich nicht bringen.
Also du gehst bevorzugt montags und dann aber besorgt spazieren, ne?
Ja, also vielleicht, ja, also aber besorgt über die dann mit einem mitlaufen,
so.
Allerhöchstens.
Genau.
Oh. Ja, jedenfalls, wir wollten eigentlich auch schon wieder Schluss machen.
Ja, aber wir wollten eigentlich über ganz andere Themen reden. Jetzt ist wieder dieser Fußball dazwischen gekommen.
Ja, das verschieben wir jetzt auf nächste Woche.
Genau.
Wir sind jetzt einfach am Ende.
Genau. Gut, und wir könnten über dieses Fußballthema noch weiterreden. Wenn wir öfter über so gesellschaftlich relevante Themen reden, schreibt uns bitte an luke@hengstmanns.de oder per WhatsApp an 0391 40 255 40. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder, wahrscheinlich sogar etwas früher. Ihr könnt euren Podcatcher permanent aktualisieren. Kann sein, dass wir nächste Woche schon am Mittwoch erscheinen, weil der liebe Tillmann einen Auftritt hat und dadurch unterwegs ist und am Donnerstag nicht kann. Deswegen werden wir am Mittwoch wahrscheinlich schon aufnehmen. Ansonsten wünsche ich euch eine angenehme Woche und schreibt uns. Bis dann. Tschüss, Tillmann.
Bis dann. Tschüss, Sebastian.